Gab es in Solingen wirklich einen zweiten Täter? Diese Frage von Auf 1 hat dem Bundesanwalt wohl nicht gefallen. Die Antwort erfahren Sie hier. Droht ein neuer Herbst mit Masken- und Abstandspflicht? Was ein polnischer Minister dazu sagt, könnte auch bald bei uns zu hören sein. Und Generation Z in Angst. Immer mehr junge Frauen trauen sich nicht auf die Straße und sie sagen auch ganz offen, warum. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es ist ein unheimlicher Verdacht gegen die Polizei in Deutschland. Versucht die Behörde tatsächlich wichtige Fakten zum Messeranschlag von Solingen zu vertuschen? Wird sogar der wahre Angreifer verschwiegen? Fakt ist, der offizielle Täter, Issa Al-Hasan, passt nicht zu einer kurz nach dem Anschlag durch die Polizei veröffentlichten Täterbeschreibung. Danach handele es sich bei dem Verdächtigen um einen sportlichen jungen Mann mit, Zitat, dichtem, kurzem Vollbart. Auf Issa Al-Hasan trifft diese Beschreibung nicht zu, was für einen Islamisten ungewöhnlich ist. Doch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe schweigt zu diesem offensichtlichen Widerspruch, will selbst einfache Fragen dazu nicht beantworten. Gegenüber Auf 1 erklärte eine Sprecherin, ich bitte um Verständnis, dass wir Medienberichterstattung grundsätzlich nicht kommentieren. Weitere Auskünfte in der Sache werden derzeit nicht erteilt. Der plötzlich fehlende Bart ist nicht die einzige Ungereimtheit im Fall Solingen. Denn Angehörige des Islamischen Staats begehen oft Selbstmordanschläge, allerdings stellen sie sich nicht freiwillig der Polizei. Seine Papiere hat Al-Hasan übrigens verloren. Es ist also nicht einmal klar, wer der Verdächtige wirklich ist. Noch dubioser wird die offizielle Version, wenn man dem YouTuber Weichreite Glauben schenkt. Dieser hatte nach der Tat zwei Zeugen interviewt, die ausdrücklich von zwei Tätern sprachen. Kritiker befürchten daher, dass Issa Al-Hasan als Ableckungsmanöver präsentiert wird, um damit Folgen für die Landtagswahlen zu vermeiden. Noch immer läuft der Kampf gegen mutige Ärzte. Am Freitag musste sich Dr. Andreas Heißler vor Gericht verantworten, weil er Maskenatteste ausgestellt hätte. Auf 1 war bei diesem außergewöhnlichen Prozess für sie vor Ort.
Am vergangenen Freitag fand im Schweizer Hochdorf eine Gerichtsverhandlung gegen den Arzt Andreas Heißler statt. Er musste sich gegen den Vorwurf des vorsätzlichen und mehrfachen Ausstellens falscher ärztlicher Zeugnisse verteidigen.
Also, wir sind heute hier an der Gerichtsverhandlung von Dr. Andreas Heißler. Ein kleines Statement.
Ja, ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt, wie viele Menschen hierher gefunden haben. Und ich freue mich, dass ich solche Unterstützung erfahre. Und ich bin sehr zuversichtlich auf den weiteren Verlauf.
Zahlreiche Unterstützer haben sich im Gericht versammelt, um Andreas Heißler ihre Solidarität zu zeigen und damit ein Zeichen gegen die Kriminalisierung von medizinischem Engagement zu setzen.
Sehr geehrter Herr Kruse, wie haben Sie die Verhandlung heute wahrgenommen?
Ich war als Beobachter hier. Ich habe das Team hinter den Kulissen in den Vorbereitungsphasen etwas unterstützt. Ich war also sehr vorbereitet auch darauf, was hier verhandelt wird. Wie habe ich es wahrgenommen? Außerordentlich positiv. Sowohl die Aussagen von Andreas Heißler als Angeschuldigter, als auch das Plädoyer von meinem geschätzten Kollegen Gerhard Brey.
Ein ausführliches Interview mit Andreas Heißler, das zur großen Auf 1 Ärzte-Doku Corona-Helden, gejagt, gehetzt, geächtet, geführt wurde, finden Sie heute auf www.auf1.tv. Eine neue Studie bestätigt nun eine schreckliche Vermutung. 3% der Corona-Geimpften starben direkt nach der ersten oder zweiten Injektion. Das haben Forscher der Deutsch-Jordanischen Universität herausgefunden. Und die weitaus meisten Todesfälle gab es nach der Injektion mit den Mitteln des Pharmakonzerns Merck. Danach verstarben ganze 6% der untersuchten Fälle. Danach folgen die Produkte von Pfizer mit 3,1% und Moderna mit einer Todesrate von 2,8%. Die Studie mit dem Titel Bewertung der Auswirkungen der Covid-19-Impfstoffe Merck, Moderna, Pfizer, BioNTech und Janssen auf geimpfte Personen, eine Metadatenanalyse, basiert auf offiziellen Angaben und umfasst mehr als 65.000 Fälle. Im Unterschied zu anderen Untersuchungen traten demnach mehr Todesfälle nach der ersten Injektion auf als nach der zweiten. Mehr als 97% der Verstorbenen waren unter 60 Jahre alt. Plant die Politik erneut eine Corona-Panik? Zumindest in Polen scheint dies nicht mehr ausgeschlossen. Im Warschauer Rundfunk warnte Vizegesundheitsminister Wojciech Konieczny am Dienstag praktisch vor einer neuen Pandemie ab Mitte Oktober. Wörtlich sagte er, es ist nicht so schlimm wie zu Zeiten der Delta-Variante, aber auch nicht so harmlos wie im letzten Jahr, als Covid-19 oft nur wie eine Erkältung verlief. Und auch erneute Einschränkungen wie Distanzregelungen deutete der Politiker zumindest an. Denn angeblich würde die Ausbreitung von Corona erneut stark durch, wie es hieß, zwischenmenschliche Kontakte beeinflusst. Zudem kündigte Konieczny die Lieferung neuer Impfstoffe an. Die entsprechenden Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss. Der Politiker gehört dem Parteienbündnis Lewica an, also Linke. Erst im August zitierte ihn die Zeitung Wirrpost mit den Worten: Schämen wir uns nicht für Masken. Zwischen Ungarn und der Europäischen Union droht eine neue Kraftprobe. Der Grund? Budapest wirft Brüssel vor, das Land von der Energieversorgung aus Russland regelrecht abschneiden zu wollen. Durch einen Befehl, so Außenminister Peter Szijjártó am Wochenende in einer Rede am Balaton, also dem Plattensee. Mit dabei war auf 1-Korrespondent Jan Mainka, der auch Chefredakteur der deutschsprachigen Budapester Zeitung ist und mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Herr Mainka, vor welchen geopolitischen Herausforderungen steht Ungarn denn? Und wie war der Tenor bei der Rede am Balaton?
Also wir befinden uns nach wie vor im Schwitzkasten, im Zangengriff des liberalen Mainstreams, so hat er das immer genannt. Ich würde eher sagen, der Globalisten. Der liberale Mainstream ist eher so das Tool, das Instrument der Globalisten, die halt ihre schmutzige Agenda durchdrücken wollen. Aber er ist halt Diplomat und hat das dann als liberalen Mainstream bezeichnet. Und der ist permanent dann gegenüber Andersdenkenden mit allen Mitteln bereit, halt diese Andersdenkende wieder auf Linie zu bringen. Sie hat dort gesprochen hier von juristischen, wirtschaftlichen, politischen, aber auch physischen Druck. Und da hat er halt angesprochen, halt dieser Ölboykott, der wahrscheinlich auf Betreiben oder ganz sicher auf Betreiben der EU-Machthaber gegen Ungarn veranstaltet wurde hier. Ukraine hat die Ölversorgung gekappt durch die Transitversorgung durch die Ukraine für Slowakei und für Ungarn, also für die beiden abtrünnigen Länder. Und er hat aber auch in dieser Reihe bezüglich physischer Druck, physischer Vernichtung auch die beiden Attentate erwähnt, die wir jetzt hatten auf Fico und auf Trump. Die sind auch in diesem Kontext zu sehen. Also dieser liberale Mainstream versucht alles, um für die Globalisten das Feld vorzubereiten, damit die ihre Agenda ohne Probleme umsetzen können.
Will die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen ein unabhängiges Medium mundtot machen, weil dessen Berichterstattung nicht auf Regierungslinie ist? Betroffen ist das Magazin Multipolar. Wegen angeblicher Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht ermittelt die Behörde gegen das Informationsangebot. Dies meldet Multipolar heute in eigener Sache. Betroffen seien 4 Artikel, die seit dem Jahr 2022 erschienen sind. Beanstandet werden, so wörtlich, in sämtlichen Fällen Aussagen, die den Regierungsverlautbarungen entgegenstehen. Multipolar hatte zuletzt unter anderem gerichtlich die Herausgabe der sogenannten RKI-Protokolle durchgesetzt. Das Magazin geht offenbar von einem Zusammenhang mit den jetzigen Ermittlungen aus. Beginnt jetzt in diesem Moment der nächste Großangriff auf die Meinungs- und Informationsfreiheit im Internet? Und das nicht mehr nur durch Zensur, sondern durch Verhaftungen? Dafür gibt es zumindest deutliche Indizien. Natürlich die Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov in Paris. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Neuseeland den Internetunternehmer Kim Schmitz, besser bekannt als Kim.com, an die USA ausliefern will. Offiziell vorgeworfen werden dem 50-Jährigen Verletzungen von Urheberrechten. Doch sicher ist auch, Kim.com hatte unmittelbar vor Bekanntwerden der Auslieferung angekündigt, in die Politik zu gehen. Auf X schreibt er, Zitat, Die Dotcoms bringen bei der nächsten Wahl die direkte Demokratie nach Neuseeland. Die Macht des Volkes ist der einzige Weg nach vorne. Ein Versprechen in einem Land, das in den vergangenen Jahren vor allem für seine totalitär anmutende Corona-Politik bekannt war. Und auch Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, scheint offenbar politischen Druck auf sein Netzwerk zu befürchten und könnte dem nun durch eine spektakuläre Erklärung vorbeugen wollen. Jedenfalls kündigte der Unternehmer an, im kommenden US-Wahlkampf neutral bleiben zu wollen. Gleichzeitig erhob er schwere Vorwürfe gegen die US-Behörden. Zitat: Im Jahr 2021 setzten hochrangige Beamte der Biden-Regierung, auch aus dem Weißen Haus, unsere Teams monatelang wiederholt unter Druck, bestimmte Covid-19-Inhalte, einschließlich Humor und Satire, zu zensieren. Nach Angaben der Financial Times hat ein Sprecher des Weißen Hauses die Vorwürfe indirekt eingeräumt. In den Gefängnissen von Brandenburg sitzen immer mehr Ausländer. Das belegen aktuelle Zahlen der Landesregierung, die auf 1 vorliegen. Demnach verbüßen derzeit 1.149 Kriminelle ihre Strafe in dortigen Vollzugsanstalten. Davon hatten 419 keine deutsche Staatsangehörigkeit. Vor einem Jahr waren von damals 1.130 Insassen nur 334 fremde Staatsbürger. Die größte Gruppe der aktuell inhaftierten Ausländer sind Polen mit 160 Gefangenen, was wohl auch aus der gemeinsamen Grenze resultiert. Hinzu kommen unter anderem 38 Bürger Russlands, 27 Syrer und 13 Ukrainer. Wie viele der übrigen Strafgefangenen in Deutschland eingebürgert wurden, geht aus den Daten nicht hervor. Immer mehr deutsche Jugendliche haben Angst vor unregulierter Einwanderung, aber auch vor einem regelrechten Zusammenbruch der Gesellschaft. Also vor den Folgen der aktuellen Politik. Dies belegen die jetzt veröffentlichten Ergebnisse der Jugendwahlstudie vom Institut für Generationenforschung. Die Befragten im Alter von 16 bis 25 Jahren gaben an, bestimmte Orte zu meiden, an denen sich vermehrt Asylmigranten aufhalten würden. Besonders junge Frauen würden sich laut der Studie, Zitat, nachts nicht mehr auf die Straße trauen, da sie sonst auf kriminelle Ausländer treffen würden. Auffällig sei auch, dass diese Bedenken einen Querschnitt aller Jugendlichen abbilden würden. Zu welcher Partei sich die Befragten zuordnen, hätte keinen direkten Einfluss auf diese Ängste. Neben Migration seien die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit, soziale Ungleichheit, Spaltung der Gesellschaft sowie Bildung weitere Sorgenfelder der Teilnehmer. Auffallend ist, die klassische Links-Rechts-Einteilung halten 26% für völlig überholt und lehnen damit faktisch auch den ideologischen sogenannten Kampf gegen rechts ab. Insgesamt seien 1.002 Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren befragt worden. Die Erhebung habe zwischen Anfang Juli und Mitte August dieses Jahres stattgefunden. Ein brisantes Verfahren vertritt der Deidesheimer Anwalt Ralf Dallafini, den Prozess gegen einen sogenannten Reichsbürger. Doch wie werden diese Mandanten von der Justiz behandelt? Auf 1 war vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.
Während der Corona-Zeit machte Dallafini sich einen Namen als engagierter Anwalt vieler Dissidenten und Systemkritiker. Auch in den angeblich größten Terrorismusprozessen der Nachkriegsgeschichte, dem sogenannten Reuß-Verfahren der angeblichen Reichsbürgerputschisten und dem Koblenzer Strafprozess gegen die Lauterbach-Entführer, vertritt Dallafini jeweils einen der Hauptbeschuldigten.
Das sind zwei Verfahren, die einen vergleichbaren Hintergrund haben. In Koblenz vertrete ich einen Herrn Heeren, der mir auch gestattet hat, den Namen zu nennen. In Frankfurt vertrete ich den ehemaligen Oberst Eder. Im Moment ist es so, dass natürlich beide Mandanten, sowohl mein Mandant in Frankfurt als auch der Mandant in Koblenz, sagen, wir verstehen gar nicht, weswegen wir hier in der Haft sitzen. Wir haben doch nichts gemacht. Kriminelle Vereinigungen, terroristische Vereinigungen, da ist die Problematik so, dass der Straftatbestand so weit vorverlagert ist, dass alleine, wenn man jemandem vorwirft, in einer solchen Vereinigung zu sein, schon eine vollendete Tat gegeben ist mit der Folge, dass dann alles andere, was man noch versucht herauszufinden, zugerechnet wird.
Könnte man sagen, dass der Staat sich auch hier gewissermaßen seine rechten Straftäter oder seine vermeintlichen Umstürzler erst selbst produziert?
Soweit will ich nicht gehen, aber dass es in tiefster Art und Weise unfair ist, was hier passiert und sicherlich auch nicht übersehen wird, dass diese Vorgehensweise nicht in Ordnung ist, das möchte ich schon sagen. Ich bin der Auffassung, dass das rechtsstaatswidrig ist, dass es der Rechtsprechung oder dass es gegen Artikel 6 EMRK, Europäische Menschenrechtskonvention, verstößt, nämlich gegen das Recht auf ein faires Verfahren.
Skurriles Wahlzuckerl. Nun versenden die US-Demokraten gratis Covid-Tests, die natürlich mit Steuergeld finanziert werden und das pünktlich vor den Wahlen. Soll damit eine neue Panik geschaffen werden? Denn wo viel getestet wird, gibt es auch weitaus mehr positive Fälle. Kritiker fürchten aber auch, dass eine höhere Beteiligung bei der Briefwahl, etwa aus Angst vor Ansteckungen oder aufgrund falscher Testergebnisse, mehr Möglichkeiten der Wahlmanipulation biete. Was in den USA mittlerweile Eltern durchleiden müssen, nur weil sie ihre Kinder schützen wollen, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
In Stuttgart sind zwei Brüder aus dem Kosovo wegen Dokumentenfälschung zu Gefängnisstrafen von je 4,5 Jahren bzw. 4 Jahren und 8 Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Verurteilten gewerbliche Sprachtests und andere zur Einbürgerung notwendige Dokumente gefälscht haben. Ein Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft durch Betrug stellt einen der seltenen Fälle dar, in denen in Deutschland eine Ausbürgerung möglich ist. Das deutsche Bundeskriminalamt ermittelt gegen einen Nutzer des Kurznachrichtendienstes GAP, der die Grünen-Chefin Ricarda Lang als dick bezeichnet haben soll. Ein entsprechendes Ermittlungsschreiben wurde von dem GAP-Chef Andrew Torber veröffentlicht. Das BKA fordert GAP darin auf, Namen und Anschrift des Nutzers preiszugeben. Torber kommentierte den Vorgang wie folgt: Das ist eine der lächerlichsten Anfragen nach ausländischen Daten, die GAP aus Deutschland je erhalten hat. Im US-amerikanischen Bundesstaat Maryland hat ein Ehepaar das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn verloren, nachdem sie für ihn eine Geschlechtsumwandlung abgelehnt hatten. Ihr Sohn kam daraufhin in eine Pflegefamilie und lebt seitdem nicht mehr bei seinen Eltern. Der aus der Angelegenheit folgende Rechtsstreit hat die Familie nach eigenen Angaben finanziell ruiniert. Der syrische Präsident Bashar al-Assad betrachtet einen Abzug der türkischen Besatzungstruppen nicht mehr als Voraussetzung für eine Annäherung seines Landes an die Türkei. Diese hatte nach dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges die Beziehung zur Regierung in Damaskus abgebrochen. Anfang Juli hatten sich beide Seiten aber bereits gesprächsoffen gezeigt. Assad hatte damals aber noch den Abzug der türkischen Soldaten aus Nordsyrien zur Vorbedingung für Gespräche gemacht. Die Alternative für Deutschland ist bei den Jugendlichen in Sachsen mit Abstand die stärkste Kraft. Bei den sogenannten U18-Wahlen im Freistaat gewann die AfD 34,5% der Stimmen. Auf Platz 2 folgte die CDU mit gerade einmal 16,2% der Stimmen. Die Grünen kamen bei den unter 18-Jährigen nur knapp über die 5%. Insgesamt haben an der Wahl mehr als 9000 sächsische Jugendliche teilgenommen.
Und noch ein Nachtrag zu den Ermittlungen gegen einen GAP-Nutzer, der Ricarda Lang als dick bezeichnet haben soll. Ein Sprecher des Bundeskriminalamts wollte sich auf Anfrage von Auf 1 nicht zu den Ermittlungen äußern. Auch den Fall selbst wollte er weder bestätigen noch dementieren. Sicher ist, Beleidigung, und darum geht es in diesem Fall, ist ein Antragsdelikt. Dass die grüne Politikerin also die Polizei gegen einen ihrer Kritiker ermitteln lässt, ist zumindest sehr wahrscheinlich. Während Unternehmen wie Harley-Davidson und Jack Daniels ihre Vielfaltsagenda einstellen, legt der Videospielentwickler Red Thread Games noch eine Schippe drauf. In seiner jüngsten Veröffentlichung namens Dustborn dürfen die Spieler in die Rolle von queeren Punkrock-Rebellen schlüpfen, die eine faschistische Regierung in Amerika bekämpfen. Doch obwohl die Entwicklung mit mindestens 168.000 US-Dollar von der EU gefördert wurde, lehnen die Spieler das ideologiebetriebene Projekt strikt ab. Auf der Plattform Steam erreichte der Titel am Starttag gerade einmal 83 Nutzer. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.